Es gibt nicht viele Lieder, die man in solchen Situationen singen kann. Also auch am, ich sag mal, am Grab eines guten Freundes wird man wahrscheinlich, wenn man einigermaßen bei Verstand ist, nicht I did it my way singen irgendwie oder irgendeinen Unsinn.
Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Ladies and Gentlemen, willkommen zur vorletzten Episode der vierten Staffel von Die Macht der Worte. Mein Name ist Steve, euer Horst und Host bei diesem Podcast und auch wahrscheinlich mit der am meisten diese Kategorien begleitet. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr zu dem Podcast, der da anfängt, wo der Gottesdienst aufhört. Wir sprechen da weiter, wo vielleicht du manchmal denkst, warum hörst du jetzt auf? Vielleicht denkst du aber auch manchmal, bitte hör jetzt mal auf. Das kann natürlich auch sein, vielleicht denkst du das auch bei uns. Dann kannst du einfach vorspulen. Wir haben in den Shownotes die Zeiten, wann, was, wo läuft, zu welcher Minute. Und wir kommen gleich mal zu den Themen, liebe Damen und Herren. Unsere erste Kategorie, dein Wort. Da sprechen wir immer noch über Authentizismus oder so ähnlich. Und wir reden darüber, wenn Paulus schreibt, zieht euch den neuen Menschen an. Andreas gibt mir das Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, von der Landung auf dem Hudson River. Sehr interessant. Dann Michael und Steve sprechen über weitere komische Charaktere in der Gemeinde. Wir haben ja letzte Woche schon mal von dem Endzeit-Ad gehört. Aber jetzt geht's noch weiter, wie zum Beispiel der Purzelbaum-Peter. Okay, dann haben wir einen Oldie but Goldie bei Revolution reingeholt, weil wir hätten schon neue Dinge, aber es macht jetzt keinen Sinn, da zwei Staffeln nochmal zu füllen mit neuem Material. Wir haben tatsächlich, ihr könnt euch schon drauf freuen, den Chef von Christ sucht Christ, einer christlichen Partnerbörse, interviewt und der kommt dann ab Staffel 5. Da freue ich mich riesig drauf. Aber jetzt spricht Tobias Klein nochmal über Prioritäten setzen bzw. Beziehungen und in Beziehung und Erziehung. Und dann haben wir zum vorletzten Mal Lothar Kosse bei uns und er spricht ja viel über Musik, viel über Lobpreis, viel über seine Visionen, die er hatte, seine Projekte, die er gemacht hat, aber auch ja, wie deutscher Lobpreis auf ihn so wirkt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der tatsächlich schon 80. Episode von Die Macht der Worte, vorletzte Episode in Staffel 4. Viel Spaß.
Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
Ja, Andreas, du hast uns letzte Woche die Geschichte vom Josef erzählt.
Coole Geschichte, gell?
Super Geschichte. Eine meiner Lieblingsgeschichten.
Ja, das gehört auch zu meinen Lieblingsgeschichten. Das ist einfach schon bemerkenswert, dieser Mann, der da...
Das stimmt.
Wir haben letzte Woche über authentisch gesprochen. Genau genommen von diesem, wenn man sich's genauer durchliest, ist der am Anfang so eine richtige miese Ratte, der Josef. Kann man ja nicht anders sagen. Ja?
Verwöhnter Schnösel.
Verwöhnter Schnösel, ja, okay. Reden wir von verwöhnter Schnösel. Das hat ja gepasst, ja, der Lieblingssohn. Ja. Und dann diese Perspektive zu haben, zu sagen, ihr habt's, Gott hat es gut gemacht, ja, und hat den Brüdern das, was sie ihm angetan haben, überhaupt nicht nachgetragen. Im Gegenteil, er war völlig konsterniert, wie sie auf die Idee kommen könnten, dass er sich noch an ihnen rächen können wollte.
Aber meinst du, das haben wir, glaube ich, auch in der ersten Woche geredet, meinst du, das war für Josef ein Prozess, bis der da war, dass er das sagen konnte?
Definitiv, ja. Weil... Wie gesagt, also am Anfang, wo er sagt, passt auf, ich bin hier, hab hier den tollen Mantel von meinem Vater, schaut nur her und läuft tatsächlich ja wie so ein Gockel rum. Oder dann, als er mit seinen Träumen um die Ecke kam, ja, ihr verneigt euch alle vor mir. Also ich bin hier der Held und ich stehe in der Mitte, ich bin die Sonne und Mond und Sterne verneigen sich vor mir. Da hat ja sogar sein Vater schon gesagt, ja, was denn jetzt langsam aber hier, ja? Also das war ja das Ursprungs dadurch wird ja auch sehr viel Charakter, Charakter Josefs zum Ausdruck gebracht. Und zwar der ursprüngliche Charakter, der dann und tatsächlich, und das ist das Mühsame dann an dieser Geschichte, glaube ich, durch dieses Notsituation, durch dieses wirklich unvorstellbare Leiden im Vergleich zu dem, was wir vielleicht heute manchmal teilweise erleben. Mhm. Also für mich ist es zumindest nicht vorstellbar, sage ich jetzt ganz ehrlich, bitte, es mag Zuhörer geben, die Ähnliches erleiden. Vielleicht ist es eine Perspektive, zu sagen, durch dieses Leiden hindurch ist Josef tatsächlich zu diesem Mann geworden, der am Schluss diese gigantische Perspektive einfach auf die ganze Situation hat, zu sagen, Gott hat es gut gemacht, Gott hat Gutes im Sinn gehabt.
Mhm. Meinst du, dass diese, ich nenne es jetzt mal Wüstenzeit oder Wüstenzeiten auch für uns Charakterschulen werden?
Unbedingt. Unbedingt. Mhm. Ich entsinne mich an eine Geschichte, die einer meiner Lieblingsprediger immer wieder auch erzählt oder Bibellehrer, der meinte, es gab mal eine Umfrage bei in Willow Creek, das ist ja in Amerika eine dieser ganz großen, bekannten Gemeinden. Mhm. Was hat nachhaltig dazu beigetragen, dein Leben als Christ zu prägen, zu formen, zu schulen und dich voranzubringen? Mhm. Und da gab es alles Mögliche. Da war ein Fragebogen. Mhm. Ja? Mhm. Die Jugendstunde, ja? Die Bibellehre, das Lesen, die stille Zeit, die Gebetsgemeinschaft, das Seminar, was wir durchgeführt haben, die haben ja alle möglichen Seminare, die Gottesdienste, Schwierigkeiten. Mhm. Und das war der Punkt. Der ist von allem wohl mit Abstand am häufigsten genannt worden. Mhm. Tatsächlich Schwierigkeiten und Probleme, Nöte haben die einzelnen Menschen viel mehr zu Gott hingebracht als alles andere. Mhm. Und das fand ich extrem bemerkenswert für mich allein schon.
Meinst du, das ist so der Umkehrschluss, dass dann quasi Leute mit weniger Schwierigkeiten in ihrem Leben ein bisschen einen untrainierten Charakter haben oder unausgeprägteren?
Also so scharf würde ich es jetzt vielleicht nicht formulieren. Mhm. Könnte vielleicht was, da, also ich sag mal, es ist auf jeden Fall definitiv nicht von der Hand zu weisen. Mhm. Ich habe jetzt, mir fällt jetzt gerade wie C.S. Lewis ein, der mal sowas sagte, so nach dem Motto, wenn du mit gar nicht so vielen Schwierigkeiten konfrontiert bist in deinem Leben im Vergleich zu anderen, dann brauchst du nicht zu glauben, dass du deswegen ein besserer Christ wärst oder ein besserer Mensch wärst und nur besser drauf hättest, richtig zu glauben. Mhm. Vielleicht hat dir Gott nur nicht so viel zumuten können, weil du noch nicht so weit warst.
Verstehe ich ja jetzt einige meiner Bekannten, die keine Probleme haben und aus der Charakter.
Bitte, das soll jetzt nicht irgendwie jemand in eine Schublade schieben, aber allein diese Sicht darauf, also ich kann es jetzt nicht wortwörtlich wiedergeben, wie er es genau formuliert hat, aber das war der Tenor dessen, was C.S. Lewis damals geschrieben hatte, hat mich doch sehr, sehr zum Nachdenken gebracht, weil ich tatsächlich auch oft, und ich kann mir vorstellen, dass es vielen von uns so geht, oft dieses falsche Denken an den Tag lege, Mensch, eigentlich läuft es ja ganz gut, ich muss wohl bei Gott alles richtig gemacht haben. Und dann ist dieser Gedanke von C.S. Lewis doch sehr, sehr hilfreich, mich auf den Boden der Tatsachen zurückzubringen.
Das stimmt allerdings. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Jetzt schauen wir mal. Ich würde unbedingt die Hudson River Story gern von dir hören, Andreas. Das passt jetzt gerade gar nicht so in den Schwung rein, den wir haben und irgendwie dann doch, weil der Pilot eigentlich, ja, erzähl doch mal. Und
okay, also ich liebe diese Geschichte, weil sie mich tatsächlich sehr, sehr angesprochen hat in der Frage, die vor einigen Malen schon angeklungen ist, wo ich sagte, Mensch, wie ist denn das mit diesen Klamotten, von denen Paulus schreibt, zieht den neuen Menschen an, ja? Wie Kleider anlegen, das ist ja sogar eine Formulierung, ich weiß jetzt nicht, ob sie im Kolosser oder im Epheserbrief gebraucht wird, an den beiden Stellen taucht sie jedenfalls auf. Und ich immer gedacht habe, wenn ich sie ausziehe, was dann? Und dann kam eben diese Geschichte, die mich so angesprochen hat, und zwar geht es um einen Flug in der von einem Flughafen von New York aus startete. Es war, glaube ich, das Jahr 2009, 15. September, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Viele werden sich nicht dran erinnern. Und dieser Flug fing problemlos an. Ja? Und kaum, dass das Flugzeug abgehoben ist von dem Flughafen in New York, sagt noch der Pilot, gibt so das Signal, passt alles, und ruft noch so ins Mikrofon, was für ein gigantischer Blick auf den Hudson, also diesen Fluss, der da durch New York oder um New York herumfließt. Mhm. Und das Nächste, was du von dem Piloten hörst, ist der Aufschrei Vögel.
Ins Mikrofon.
Ins Mikrofon oder dann in die Fluglotsen oder die Bodenstation hat das gehört. Ja, mhm. Es ist auf jeden Fall aufzuhören. Mhm. Er ruft nur Vögel. Mhm. Und die sind in einen Vogelschwarm geraten, kurz nach dem Start. Sie waren ungefähr wohl, glaube ich, bei circa, was dürfte die Höhe ungefähr gewesen sein, 2800 Metern, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Bitte legt mich nicht auf die Zahlen fest, müsste ich nochmal nachschauen. Und beide Triebwerke sind ausgefallen. Und sowohl dem Piloten, Captain Sullenberger, als auch seinem Co-Piloten, ich glaube Stilles oder so war es, amerikanisch natürlich die Namen, ja, war in dem Moment klar, wir haben noch vielleicht 2,5, 3 Minuten, dann kracht's. Dann sind wir abgestürzt. Und sie haben überlegt, in der Nähe gab es 2 kleinere Flughäfen wohl, wenn sie es da nicht hinschaffen und vor allem, wenn die zu klein sind, was dann? Sie haben überlegt, ob sie vielleicht irgendwie versuchen, auf einem dieser ganz großen Highways in New York zu landen, die quasi die Stadt durchqueren, die eigentlich breit genug wären, aber Berufsverkehr oder zumindest da definitiv Autos unterwegs. Umkehren, zurück zum Ausgangsflughafen. Sie waren 14 Kilometer ungefähr schon entfernt. Sie haben sich für den Hudson entschieden. Mhm. Etwas, was für jeden Piloten quasi, wenn ich so, ich bin kein Pilot, ich habe ja gesagt, ich bin Ingenieur, ja, ich keine Ahnung, aber für Piloten muss das so mehr oder weniger der Horror sein. Weil Wasser ja eigentlich, das kennt man vielleicht vom Bauchplatscher, wenn man mal so vom 10-Meter-Turm gesprungen ist, wenn du da einen Bauchplatscher machst, das tut so weh, wenn es überhaupt richtig, wenn du dich dabei nicht sogar schwer verletzt, weil das Auftreffen auf der Wasseroberfläche ja so hart ist, ja, dass es normalerweise die Flugzeuge zerreißt. Und trotzdem haben sie das gemacht. Und damit 155 Menschenleben gerettet. Das war eine Sache von, ich glaube, 3 Minuten Vögel bis zur Wasserung im Hudson, zur erfolgreichen Wasserung. Mhm. Und der Captain Sullenberger wurde gefragt, ja, wie konnte er je diese Entscheidungen treffen? Wie kann das sein? Wie kam er dazu, ja? Mhm. In dieser Kürze der Zeit so zu entscheiden und das Richtige zu tun? Mhm. Und der Mann hat geantwortet, mein ganzes Leben hat zu dieser erfolgreichen Landung im Hudson geführt. Der war kurz vor der Pensionierung.
Okay.
Ja? Also ein ausgesprochen erfahrener Pilot. Und er sagt, sein ganzes Leben hat zu dieser erfolgreichen Landung geführt. Mhm. Und das hat mich so angesprochen, wo ich gedacht habe, das ist es. Genau das ist der Punkt. Mhm. Ja? Es ist das ganze Leben, was zur Rettung in dem Fall dieser Menschen geführt hat. Ja? Und es ist, um wieder auf unseren Begriff von authentisch zurückzukommen, ich sage lieber das Hauptwort nicht, sonst brechen wir die Zunge ab, ja? Das ist ihm zur zweiten Natur geworden. Der war nicht Pilot, als er auf die Welt kam. Mhm. Und wenn du dir überlegst, lieber Zuhörer, was wäre eigentlich gewesen, wenn das jetzt einer gewesen wäre, der gerade seinen Flugschein fertig hatte und halt das erste Mal seine Maschine fliegen darf? Mhm. Ich fürchte, es ist jetzt rein spekulativ, dann wäre das in der Katastrophe geendet. Und so ist es mit der Rettung von Hunde, haben alle Menschen überlebt. Ja? Mhm. Und das i-Tüpfelchen, was ich noch besonders einfach charakteristisch für diesen Menschen finde, für diesen Captain Sullenberger, er ist als letzter vom Flugzeug ausgestiegen, wie sich's gehört. Mhm. Das war nicht der 15. September, es war der 15. Januar, jetzt fällt es mir ein. Deswegen, okay. Ja, jetzt komme ich wieder. Es war nämlich eiskalt natürlich. Also nicht gefroren, aber es war richtig kalt natürlich. Und er hat dann sein Shirt oder seine Jacke ausgezogen und die noch einem Passagier umgehängt, der gefroren hat.
Dann machen wir nächste Woche weiter. Und zwar die Frage, wenn jetzt diese, wie war der Name vom Captain?
Sullenberger.
Sullenberger.
Oder es gibt den Film Sully mit dem Tom Hanks. Muss ich mir unbedingt mal anschauen.
Ah, ja? Also ist eine Verfilmung von
dieser. Da gibt es auch eine Verfilmung dazu inzwischen, ja.
Okay. Aber meine Frage, die wir nächste Woche beantworten, wenn jetzt der Sully am Ende seiner Tage, sage ich jetzt mal kurz vor der Pension, Pilot war, sind wir dann am Ende unserer Tage vielleicht dann tatsächlich Christen?
Die Macht der Worte. Michael und Steve und ihre 5 Minuten.
So, Michael, letzte Woche haben wir ja...
Geht schon weiter.
Ja, freilich.
Das ist ja Wahnsinn, ist schon eine Woche vorbei.
Zack, zack, zack. Wir haben ja letzte Woche über mein tolles Buch hier, meine komischen christlichen Freunde, gesprochen. Und da haben wir ja über einen Theologen Theo und was? Patricia Paul?
Porzellan Paul.
Porzellan Paul. Ja, ja. Genau. Und dann gibt es ja noch den dämonischen David.
Oh.
Also das ist für uns jetzt ein wenig schwierig. Wir kennen einen David, der nicht dämonisch. Also der ist angelisch.
Dämonen Danny könnte man
Der Daniel. Komm, dann machen wir Englisch.
Ich weiß gar nicht. Das ist doch... Damaris auch blöd. Dämonen Damaris.
Na, da kenne ich auch.
Kennst du auch jemand? Ist auch schwierig, ne, mit den Namen.
Ja, klar.
Aber dann...
Detlef, da kennen wir jetzt keinen. Dämonen-Detlef.
Wie soll es so heißen?
Damals ist mir der Dämonen-Detlef über mich gelaufen. Ja, der, das ist ja...
Das sieht hinter allen Dämonen immer, oder?
Ja, klar.
Da irgendwas fällt das Wasser runter, dämonisch.
Da, wenn einmal der Sohn sich in eine andere verliebt und dann die andere nicht Lust hat, dann ist das der Teufel, der alles dahinter steckt, der versucht. Da gibt es ja lauter Sachen. Meinst, hat er Lieblingsverse?
Bestimmt, das ist der mit den Dämonen, die in die Schweine fahren, wahrscheinlich. Ne? Ja, das ist doch klar. Das erzählt auch der jeden Tag immer. Die Geschichte wird erzählt immer vor Mittagsgebet. So, Kinder, ich habe da eine Geschichte für euch. Nein, Papa. Oh, nee, seid ruhig dämonisch.
Und man müsste halt wahrscheinlich nachdem immer das Blut Jesu über jedem Ding aussprechen. Ah, ja.
Weil das Rühmen. Ist ja Rühmen. Rühmen tut man das. Rühmen. Das ist noch mehr als aussprechen.
Echt?
Ja.
Ja, und dann habe ich noch einen, da habe ich gleich 3 Namen gefunden. Und zwar entweder Klaus, Gabi oder Gerhard Glaube.
Ah, okay.
Klaus Glaube.
Klaus Glaube.
Du, da kennen wir doch auch einen Klaus.
Ja, da.
Das ist aber auch ein Glaube.
Mag sein, ja.
Klaus
Glaube, ja.
Also der glaubt es und dann ist der da auch...
Der glaubt auch in den Glauben wahrscheinlich, so Klaus Glaube, oder? Genau,
dann muss der nicht viel an Gott glauben.
Nee, wenn der Glaube groß genug ist, dann läuft das alles von selber.
Ja, und ich glaube, der mag diesen Endzeit-Ad nicht. Weil quasi, das ist ja auch nicht zwar Gläubiger. Also der ist ja immer pessimistisch. Mhm. Und der Klaus Glaube, der glaubt
ja auch an die große Erweckung wahrscheinlich. Und der Endzeit wahrscheinlich eher nicht.
Richtig.
Der sagt ja hier, schau mal hier, Posaune 5 bis 37 oder was.
Richtig, Posaune.
Kann ja nichts werden.
Ja, genau.
Ja. Hast du noch was?
Ja, also mich, ja, ich
habe
ja...
Freunde hast du, du, das ist ja Wahnsinn.
Und zwar den Rückfallreiner. Ja, und den Rückfallreiner, den kennen wir auch und waren wir vielleicht manchmal, naja, ich weiß nicht, ob wir es manchmal selber waren, aber der kommt halt öfter mal ab vom Glauben, der gute Mann. Der macht dann wieder Party High Life und dann kommt er aber halt wieder zurück, weil der fällt ja nicht nur vom Glauben zurück, sondern
auch...
Der fällt
auch wieder nach vorwärts und rückwärts, ist richtig. Das ja praktisch. Der Putzelbaum wieder. Das stimmt, ja. Also ich habe auch noch den Enttäuscht-Eddie halt. Ne?
Enttäuscht-Eddie?
Ja, den gibt es auch. Die sind immer enttäuscht, immer von den Leuten halt. Ich bin so enttäuscht von allen, vom Pastor, vom Jugendleiter, immer enttäuscht halt. Einfach, weil es, ja.
Was schön ist.
Läuft einfach, weil es Spaß macht.
Genau. Und ich habe die Lena leichtgläubig.
Ah.
Der ihr Lieblingswort ist ja Amen. Das so sei es.
Genau. So sei es. Egal, was erzählt wird.
Die Lena leichtgläubig.
Genau, die sagen auch das Amen immer falsch, ne? Wenn irgendwie gesagt wird, ja, und so viele Leute sind wieder vom Glauben abgefallen. Amen! Die denken immer, alles ist gut. Ja, genau.
Die setzen es falsch.
Die setzen es falsch. So, du hast das aber schön ausgedrückt, Steve.
Danke, danke. Und dann die Froni-Verurteilung.
Oh, okay.
Oder Ferdinand.
Ferdinand-Verurteilung.
Weil der verurteilt einfach auch gleich. Mhm. Also der, jetzt Michi, wenn du da deine tolle Pentakostel Szenerie als Influencer machst,
ja,
dann sagt er, naja, also der hätte sich schon länger das T-Shirt anziehen können, zum Beispiel. Ja, geht Leute. Er dann zu seiner Frau und sagt zu seiner Frau und seinem frisch geborenen Kind, das T-Shirt ist jetzt schon.
Also so läufst du mir mal nicht rum. Aber ich finde halt auch noch den Michi-Ministry, der ist halt, das ist einfach so der Superstar in der Gemeinde. Ja, erzähl, auf den alle,
also den kenne ich ja gar nicht.
Auf den alle aufschauen. Was der alles kann und nie Fehler macht.
Okay. Was macht der dann so alles? Also
der macht halt Ministry. Aber
Ministry oder Ministries? Das ist jetzt die Frage.
Der Ministries, das ist der von der Gärtnerei. Nee, das ist halt, da gibt es schon Abstufungen auch.
Ja?
Ja, du musst auch Demut halten und erst einmal mit Ministry anfangen.
Das ist quasi dann überall, wo der hinkommt, ist das quasi für den der Dienst. Ist das so bei Michi Ministry?
Ja, oder die anderen denken das zumindest.
Das,
ja, das ist doch euer Ministry hier, was der macht.
Der gibt dann nicht die Hände, sondern der legt die Hände auf.
Ja, genau. André halten die Hände auf, zum Beispiel, wenn es Lobpreis machen wo. Oder sagt, hey, nicht so schlimm ist doch Ministry. Und dann kommen aber die gelben Eimer.
Ja, da reden wir doch noch mal nächste Woche über noch ein paar Charaktere.
Die Macht der Worte.
Revolution.
So, in dieser Episode Revolution haben wir das letzte Mal Tobias. Hi, Tobias.
Hi.
Wir haben letzte Woche drüber geredet, über Single Sein und Eheperson. Und du hast auch davon gesprochen, dass ein Single wesentlich mehr Zeitkapazität hat als ein Ehegatte oder Ehefrau. Mhm. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, das mich sehr interessiert und wahrscheinlich auch meine Frau: Priorität für die Familie bzw. für den Ehemann. Oder Ehefrau. Jetzt hast ja du ein sehr reisendes Leben, würde ich mal sagen. Mhm. Weißt du, wie oft du im Jahr unterwegs bist?
Also wir haben es als Familie, wir besprechen es immer als Familie, was wir machen können. Mhm. Oder im Moment noch eher als Ehepaar, weil die Kinder noch klein sind. Mhm. Wie viele Nächte im Jahr ich reisen kann.
Okay.
Und im Moment sind es so um die 100 Nächte.
Ah, okay.
Im Jahr. Mhm. Ja, also wo ich ganz weg bin, die Nacht.
Ja.
Manchmal kann ich auch zwischendurch heimfahren, dann nachts. Mhm. Das dann auch. Ja.
Okay. Wie ist denn das? Ist das bei euch manchmal, also gut, wenn ihr euch vorher absprecht, ist es natürlich gut, weil Kommunikation natürlich das Beste ist für eine Beziehung. Aber gibt es manchmal so Momente, wo du dir anhören musst, ja, du machst ein bisschen zu viel für Gott oder für die Gemeinde oder für deinen Dienst?
Also prinzipiell glaube ich, man kann auf jeder Seite vom Pferd runterfallen. Und wenn du zurückschaust in die letzten Jahrzehnte der Christenheit, zumindest in Deutschland, da war eher das eine Extrem der Fall, alles für den Herrn. Und wenn die Familie dabei kaputt geht, ist Schnuppe. Mhm. Hauptsache Gott. Mhm. Ich glaube, das ist komplett falsch anhand von allem, was ich in der Bibel sehe.
Ja.
Und heutzutage haben wir aber das andere Extrem. Sobald es irgendwie irgendwo Freiwillige braucht oder was auch immer, sobald man mit der Familie kommt, dann ist es die Ausrede für alles.
Ja. Ja.
Und beide Extreme, glaube ich, kann man leben, ohne die Abhängigkeit zu Jesus. Mhm. Das, was wirklich die Herausforderung ist, ist eine Balance zwischen den zwei Extremen zu haben im Alltag. Mhm. Und dazu brauchst du Jesus.
Okay.
Weil sich das Leben immer wieder ändert und weil man das auch immer wieder anpassen muss.
Ja.
Und in Bezug auf unser Leben, wir haben zum Beispiel ganz bewusst Dinge eingeführt in unser Leben, um auch solche wirklich Prioritäts- oder Qualitätszeiten sowohl als Ehepaar, als auch als Familie, als auch Vater-Kind oder Vater-Sohn-Tochter zu haben.
Was sind denn das für, also sagen wir mal, ich hätte jetzt das Problem von falscher Priorität in meinem Leben und meine Frau beschwert sich bei mir. Was könntest du mir denn raten, zu sagen, okay Steve, pass mal auf, du bist viel zu viel weg von deiner Familie. Wie schauen diese Qualitätszeiten denn aus?
Also vielleicht noch kurz davor, in Bezug darauf, hi, wirklich die beste Frau, die es gibt auf der Welt.
Ja.
Die ist oft diejenige, die mich sogar noch ermutigen würde, mehr zu machen, weil sie sagt, boah, ist ja cool, da öffnet Gott Türen, wo ich eher derjenige bin und mittlerweile merke, auch sein muss, der sagt, ey, das ist anderthalb Jahre vorausgeplant, keine Ahnung, was in der Zeit sein wird, das machen wir jetzt mal nicht, weil wenn es uns in der Zeit langweilig wird, dann können wir genug Sachen machen.
Ja.
Also ich habe da sehr viel Freiraum.
Und man muss einfach auch dazu sagen, von uns, in unserer Beziehung war das von Anfang an so. Mhm. Also ich war von Anfang an sehr viel unterwegs, teilweise war da sehr viel dabei, mhm, ohne Kinder, dann auch mit ein, zwei Kindern noch viel dabei. Jetzt mit 3, 4, 5 Kindern ist es halt anders geworden, da geht es ja nicht mehr. Mhm. Also sie waren nichts anderes gewohnt, mhm, von mir her aus. Jetzt, was wir bewusst machen, ist als Ehepaar, dass wir mindestens 2-mal im Jahr eine Nacht einfach fortgehen, nur wir als Ehepaar und was zusammen machen. Mhm. Meistens machen wir es so, weil brauchst du ja einen Babysitter für 5 Kinder, da gibt es nicht mehr viele, wenn du mal 5 hast, die sich das antun. Oder
5 Babysitter auf einmal.
ja genau. Ja, das ist dann so viel Arbeit, so viel zu organisieren. Aber wir haben eine gute Freundin von meiner Frau, mhm, und das ist echt, die ist zum Beispiel Single.
Ja.
Und das ist phänomenal. Also die bietet uns das immer wieder an. Mhm. Komm, ich schaue nach euren Kids, gehe zu euch ins Haus und ihr könnt in meine Wohnung gehen und könnt da 2 Tage machen, was ihr wollt.
Cool.
Und das machen wir mindestens 2-mal im Jahr. Mhm. Und das planen wir auch schon von vornherein ein, mhm, weil wenn man es nicht plant, wird es nichts.
Ja.
Dann redet man immer davon, es wäre gut und wir sollten mal und bla bla bla, aber es bleiben traurige Konjunktive.
Mhm. Also dann, würdest du sagen, planen ist eigentlich schon in der Beziehung auch wichtig, jetzt vielleicht auch von der Größe her, von der Familie, oder meinst du auch als normales Pärchen ohne Kids?
Ja, würde ich auch machen.
Okay.
Weil wenn man einfach nur so den Alltag lebt und jeder ist involviert in seine Sachen, mhm, man lebt sich ruckzuck auseinander, egal ob man Kinder hat oder nicht.
Ja, okay.
Und ich würde, also ich kann nur sagen, ich finde das absolut notwendig, mhm, in der Beziehung, weil wenn die Ehe nicht mehr intakt ist, dann kannst du alles andere auch vergessen.
Ja,
okay. Also ich merke das, wenn die Beziehung zu meiner Frau gut ist, dann gehe von Herzen gern fort zum Predigen. Mhm. Wenn die Beziehung schräg hängt oder wir uns das Gefühl haben, uns auseinandergelebt zu haben, dann wird alles nur noch zum Krampf.
Ah, meinst du, dass dieses Auseinanderleben jetzt, weil es gibt ja viele Paare, die lassen sich scheiden, mhm, und sagen, wir haben uns auseinandergelebt über die Jahre. Mhm. Aber glaubst du, dass das im Kleinen auch schon passieren kann, dass man sich auseinanderlebt?
Ja, natürlich, das geht ruckzuck.
Okay, ja, krass, voll die Offenbarung.
Ja, man sagt ja auch die Bibel, man soll aufpassen auf die kleinen Füchse. Mhm. Oder wäre den Anfängen, ist so ein guter Spruch.
Ja.
Und irgendwo fängt es halt mal an. Mhm. Und es ist nicht so, dass man immer happy ist und dann wacht man auf am nächsten Morgen und denkt, boah, wir haben uns auseinandergelebt. Mhm. Meistens passiert es so schleichend, es ist einfach ein Prozess.
Ja. Okay.
Und ja.
Okay, und mit Priorität, das heißt dann, ihr steht manchmal, also oder hörst du das manchmal? Manche haben ja auch wahrscheinlich dieses Problem mit Priorität, dass sie quasi vielleicht von der Arbeit heimkommen oder vielleicht die Frau irgendwie aufs Kind aufgepasst hat, mhm, und dann die Priorität des Smartphones ist, mhm, oder Social Media. Mhm. Mhm. Was meinst du, was man da machen kann? Also ich bin gerade noch an diesem Überlegen mit den kleinen Füchsen, weil das ist eigentlich schon ein wenig auch die Antwort. Ne?
Also in Bezug auf Umgang mit Medien, da könnt ihr noch 10 weitere Podcasts machen, weil ich halt also Seminare an Schulen. Ich arbeite teilweise mit Zockerkindern, die, mhm, 16 bis 18 Stunden online sind am Tag.
Okay.
Ja, da gäbe es viel zu sagen, aber um das ganz kurz auf den Punkt zu bringen, wenn wir zu Hause sind, wenn ich nach Hause komme, mhm, dann, wir haben so ein Regal gleich neben der Haustür, wo die Schlüssel drauf liegen, was weiß ich, und da lege ich mein Smartphone auch hin.
Okay.
Und außer in ganz dringenden Fällen bleibt es dort auch liegen, mhm, in der Zeit, wenn ich zu Hause bin. Mhm. Weil letztendlich das, was ich meinen Kindern vorlebe, das machen sie später auch nach.
Ja.
Da kann ich noch so viel sagen, das ist schädlich für dich und das ist schlecht für dich und was weiß ich was alles. Wenn ich die ganze Zeit vorm Smartphone hänge, mhm, dann werden die das genauso nachmachen.
Ja.
Weil die machen letztendlich nur das nach, was sie vorgelebt bekommen.
Aber was machst du denn gegen diesen Drang, der Aufmerksamkeit bzw. Informationsfluss? Also weil wenn du ja dein Smartphone neben die Tür legst, mhm, gut, das sage ich jetzt vielleicht, weil meine Generation noch mal 10 Jahre jünger ist als deine, aber dass du dann immer dieses Bedürfnis hast, ja, jetzt muss doch irgendwie mir jemand geschrieben haben oder ich muss doch mal nachschauen oder sowas.
Ja, ich glaube, das hat ganz arg viel damit zu tun, in Bezug auf die Wichtigkeit der eigenen Person.
Okay.
Warum sucht man denn immer nach Bestätigung und nach, ja, steht es noch in Anführungszeichen im Mittelpunkt, schreiben mir Leute, was weiß ich, was alles. Mhm. Das ist ein viel tieferes Problem, glaube ich.
Okay.
Ich erkenne immer mehr, ich bin auch entbehrlich. Mhm. Die Welt dreht sich auch weiter, wenn ich mal nicht da bin. Die Getaway Days laufen auch weiter. Vielleicht manchmal anders, wie ich denke.
Ja.
Aber wenn ich mal sage, ein Wochenende, bin jetzt zu Hause, das interessiert mich null.
Mhm.
Und ich sehe es als ganz große Freiheit an, dass ich sagen kann, ich bin jetzt zu Hause, das Wochenende verbringe ich mit meiner Familie und meinen Kindern. Und wenn irgendwo, was weiß ich, was brennt, dann lass es brennen.
Okay.
Das ist auch okay.
Okay.
Weil ich merke, wenn man da zu viele Kompromisse eingeht, dann wird es eben ruckzuck so, dass das Smartphone einen so vereinnahmt, dass man ständig nur dranhängt.
Okay.
Und dem schiebe ich ganz bewusst einen Riegel vor, weil ich sehe, in wie vielen Fällen das einfach völlig in die Hose geht. Mhm. Ich glaube, es hat wahnsinnig viel damit zu tun mit Disziplin.
Mhm.
Und da muss man sich selber einfach fragen, bin ich diszipliniert genug? Wenn nicht, was hilft mir, Maßnahmen zu ergreifen?
Mhm. Okay, ja, das auch. Ja, also ich sehe schon, du hast so diese Strategie, bevor es größer wird, dämpfe ich schon mal ein.
Ich glaube, zuerst mal muss man sich der Gefahr bewusst sein. Und ich glaube, viele sind es nicht.
Mhm.
Weil jeder um uns herum lebt ja mittlerweile so.
Ja.
Aber ich höre so viele Eltern, die darüber schimpfen, dass die Kinder nur noch am Smartphone hängen.
Mhm.
Und wenn ich dann ihr Leben anschaue, ihren Alltag als Familie, wenn man dort zu Besuch ist oder was auch immer, dann kann ich dir oder kann ich denen schon sagen, ja, ich weiß warum.
Ja.
Also in Bezug auf unsere Kinder, die Ältesten, der wird jetzt 12 und das ist natürlich auch Thema, Smartphone. Aber ich habe da einfach unglaublich viele Geschichten, auch aus dem Leben von Kindern, die wirklich darunter jetzt schon leiden, unter den Folgen von zu viel Medienkonsum.
Okay.
Ich war zeitlang ehrenamtlicher Fußballtrainer und in der Mannschaft von meinem Sohn, von meinem ältesten Sohn. Und da konnte ich dir genau sagen, welche Kinder viel vor sozialen Medien hängen und welche viel draußen sind und spielen. Schon wie die sich bewegen, von der Koordination her, was weiß ich was alles.
Mhm.
Und mein Sohn hat es gesehen, die Unterschiede. Das war für ihn total offensichtlich.
Okay.
Und ich bin keiner, der sagt, ja, kein Smartphone für die Kinder. Bescheuert, wenn man so denkt. Weil dann holen sie es irgendwann selber und dann wird es noch exzessiver.
Mhm.
Sondern ich sage, die müssen lernen, einen gesunden Bezug und Umgang mit dem Ding zu finden.
Mhm.
Und deswegen können unsere Kinder immer wieder unser Smartphone benutzen, aber für bestimmte Sachen und für gewisse Zeiten.
Mhm.
Und wir lassen ihnen da auch immer mal wieder Freiheiten. Und wenn wir merken, diese Freiheiten, mit den Freiheiten können sie nicht umgehen, dann schränkt man das wieder ein.
Okay.
Und wenn wir merken, sie gehen gut um mit dieser Freiheit, die wir ihnen gewähren, dann kann man die Freiheit auch weiter ausbauen.
Okay.
Also wir verbieten ihnen das nicht oder sagen, das ist schlecht, das darfst nicht.
Mhm.
Sondern wir sagen, ja, du hast die Freiheit jetzt da, keine Ahnung, Viertelstunde da, was weiß ich was zu machen.
Mhm.
Und wenn du das gut nutzt und verantwortungsbewusst damit umgehst, dann können wir das ausbauen. Und wenn nicht, dann müssen wir einfach die Freiheit ein Stück weit wieder eingrenzen.
Die Macht der Worte.
Aus der Sicht,
aus der Sicht,
aus der Sicht und mit den Worten von.
Aus der Sicht und mit den Worten von.
Lothar Kosse bei mir zu Gast und ich habe ihn gefragt, warum gibt es eigentlich so wenige Upbeat-Lieder bzw. fröhliche Lieder?
Oh ja, ah ja, du hast recht. Das ist so, ja.
Woran liegt denn das?
Ja, das ist interessant. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass wir die Kultur des Feierns noch nicht so richtig entdeckt haben in unseren Breiten. Also ich sag mal, wenn man ins Judentum guckt und dann weiß, also eine Feier unter 3 Tage gibt es da gar nicht, braucht man erstmal gar nicht anfangen. Und auch, also überhaupt im Mittelmeerraum, wenn da gefeiert wird, wieder auch gefeiert wird, also auch, dass die, ich habe einmal eine türkische Hochzeit mitgemacht und da wurde ich zum Tanzen eingeladen und die Jungs, die mir die Tanzschritte beigebracht haben, das waren sehr verquere Rhythmen, das waren die Leute, die alle über 80 waren. Und die haben mich dann in die Mitte genommen und sagen, pass mal auf, du bist zwar Musiker, aber wir haben ja noch ein paar 19, 17 Rhythmen drauf, die kennst du nicht. Die zeigen wir dir gerade mal. Und ich dachte, wie toll, weil die konnten kaum laufen, aber tanzen konnten die. Und da dachte ich, das ist etwas, was bei uns nicht so richtig geht. Also ich komme hier aus Köln und wir versuchen das mit dem Feiern auch immer jahreszeitbedingt. Aber wenn ich mir das so angucke, finde ich das im Verhältnis zu dem, was ich so von dieser Fete zum Beispiel kannte, finde ich das so ein bisschen armselig, weil man braucht dann immer Also man braucht sehr viele Stimulanz von außen und ganz viele Pappnasen, die man sich aufzieht, um das irgendwie so langsam an den Start zu kriegen. Und dann gibt es auch immer nur dieses Geschunkel. Also allein von der rhythmischen Vielfalt ist das Kölsche Gefeiere zur Karnevalszeit, ist es sehr, sehr dürftig. Also es gibt sehr viel Entwicklungspotenzial. In unseren christlichen Kreisen glaube ich, dass wir, gerade was Worship angeht, dass wir so einen Hang zu einer Ernsthaftigkeit haben und zu einer selbstauferlegten Traurigkeit. Es gibt zum Beispiel auch unglaublich viele Lieder gerade, die immer über Schuld, Sünde, Scham, das Kreuz und das Blut geschrieben werden. Vor allen Dingen aus dem angloamerikanischen Bereich. Das ist fast inflationär, wo ich denke, das ist alles total richtig und auch zu Ostern und auch sonst im Jahr sollte es diese Lieder geben und sie sind wichtig und das Kreuz ist nach wie vor der Eckpfeiler unseres Glaubens und wir nehmen dieses Erlösungswerk dankbar an. Aber meine Frage ist immer, wie geht es danach weiter, wenn wir am Kreuz waren? Was passiert dann eigentlich? Weil dann geht es doch eigentlich erst los. Ich meine, wenn jetzt wenn Paulus davon redet, dass wir durch den Vorhang, also dass der Vorhang zerrissen ist und wir können mit aufgedecktem Angesicht durch diesen Vorhang hindurchgehen in die Herrlichkeit, da würde ich sagen, was ist jetzt los in der Herrlichkeit? Was passiert da jetzt? Und darüber würde ich viel lieber Lieder schreiben jetzt als über was anderes. Das, wie gesagt, das nimmt überhaupt keine Bedeutung von dem Kreuz weg. Aber das führt manchmal so ein bisschen, diese Haltung führt zu einer gewissen Traurigkeit oder auch zu einer manchmal gespielten Demut, wo ich denke, eigentlich entspricht das dem Evangelium nicht. Das Evangelium, wenn es jetzt eine frohe Botschaft ist, dann muss es auch irgendwann richtig lustig werden. Und den Punkt haben wir noch nicht ganz rausgefunden. Insofern hast du total recht, aber ich merke bei mir selber, es ist gar nicht so einfach, ein ganz fröhliches Lied zu schreiben. Ist gar nicht so einfach.
Also meinst du auf technisch bezogen?
Nö, also man hat immer den Eindruck, mit so einem fröhlichen Lied vielleicht ein bisschen zu kurz zu kommen irgendwie oder nicht tief genug zu gehen. Dabei kannst du ja auch mal was ganz Lustiges. Ich habe mal einen Song geschrieben, der heißt wirklich nur Yeah, Yeah, Yeah. Ist also nicht das von den Beatles, sondern weil es geht um, dass die ganze Welt erfüllt ist von der Herrlichkeit des Herrn. Das ist ein Zitat aus dem Psalm. Und das ist ein englischer Song und ich habe den ganz, der ist wirklich sehr lustig und auch fröhlich. Und der Text war wirklich sehr, sehr simpel, sodass jeder ihn sofort mitsingen konnte. Und ich habe den immer gerne gespielt auf den Konzerten, weil ich merkte auch, wie die Leute irgendwie gut drauf waren. Ja, du hast recht, da kann es noch was geben.
Ich habe Lothar gefragt, ob er eigentlich auch die deutsche Lobpreisszene verfolgt.
Ja, ich bin mit vielen unserer Lobpreis-Leute befreundet und ich würde mal sagen, wir sind auch eine Community, die sich schätzt und die gerne miteinander arbeitet. Ja, ich verfolge.
Wie lange machst du eigentlich schon Lobpreis, beziehungsweise wann hast du eigentlich angefangen mit Lobpreis?
Ich habe relativ früh angefangen, aber ich bin, also öffentlich mache ich das seit, ich würde mal sagen, 1990, ja.
Wie würdest du eigentlich persönlich die Entwicklung von deutschem Lobpreis sehen?
Erstmal finde ich es schön, dass überhaupt Lobpreis sich in unseren Gemeinden und Kirchen durchsetzt. Also ich merke so, dass es so schön ist, auch in den Großkirchen, in der katholischen Kirche und auch in der evangelischen Kirche, dass das Lobpreis immer mehr Bedeutung gewinnt und dass Menschen wie auch eine Musik gefunden haben, die sie begeistert und die sie gerne singen, also Songs, die sie gerne singen. Und das steht überhaupt nicht im Gegensatz zu den alten Chorälen, die genauso von Bedeutung sind. Wir haben gerade ein längeres Projekt gemacht, der Albert Frey und ich, das Liederschatzprojekt, wo wir 6 CDs aufgenommen haben mit Neuvertonung von alten Heilsliedern und Chorälen. Und das war eine ganz tolle Reise über die letzten 3 Jahre, die wir zusammen gemacht haben. Es war sehr bewegend, irgendwie sich mit diesen alten Songs auseinanderzusetzen. Trotzdem brauchen wir brauchen auch einen neuen Sound, der der zu unserer Zeit passt und unserem Zeitgefühl und unserer Art, sich heute auszudrücken, auch entspricht. Das finde ich sehr positiv. Ich finde es teilweise ein bisschen schade, dass das sehr monophon ist, also dass man anscheinend diesen Stil Lobpreis und Anbetung mittlerweile stilistisch schon begrenzt und sagt, es ist erst dann Lobpreis Unanbetung, wenn folgende vier Akkorde vorgekommen sind und folgende Textzeilen oder Inhalte gesungen wurden. Dann können wir es so nennen. Das ist für mich eine Engführung, die ich nicht mag, weil ich sag mal ganz ketzerisch, sage ich mal, ich glaube nicht, dass der Herr im Himmel in seiner schöpferischen Weisheit das so vorgesehen hat. Also ich sehe Gott immer als denjenigen, der alles im Überfluss schafft, der eine unglaubliche Vielfalt kreiert. Also wir müssen uns nur mal ein Thema angucken, Blumen. Also es gibt nicht nur Gänseblümchen, sondern es gibt eine unfassbare Vielzahl von Blumen. Und insofern ist es dann mit der Musik genauso. Es gibt eine unglaubliche Vielfalt von Musik. Und ich wünsche mir, dass wir diese Vielfalt entdecken und entdecken, wie schön es ist, in dieser Vielfalt Gott anzubeten. Es ist nämlich nicht der Stil, der Gott anbetet, sondern es ist die Richtung. Also wenn ich es in Richtung Gott spiele, wenn ich sage, Herr, mit dem, was ich spiele, möchte ich dich ehren, dann ist es Lobpreis in dem Moment. Es wird nicht Lobpreis dadurch, dass es einen gewissen Sound hat oder auf eine gewisse Art und Weise gespielt ist oder gewisse textliche Inhalte hat. Das hat damit gar nichts zu tun. Es kann genau das Gegenteil davon sein. Also insofern ist mein Wunsch für die Zeit, dass wir die Vielfalt Gottes erkennen und dass die Vielfalt Gottes sich in unseren Gemeinden auch wieder durchsetzt und durchscheint und dass wir bestimmte Musikstile auch nicht aus der Gemeinde wieder rausschmeißen, zum Beispiel klassische Musik, dass wir sagen, ah nee, das hatten wir früher, jetzt machen Lobpreis, das ist viel cooler. Das wäre total dumm, das zu machen, weil wir sind in Deutschland viel mehr klassisch geprägt als popmusikalisch. Und wir haben tolle klassische Musiker, manchmal sehr gut ausgebildete klassische Musiker in unseren Kirchen und Gemeinden. Und ich wünsche mir, dass die nicht an den Rand gedrängt werden, sondern dass sie für sich erkennen, wir haben eine Berufung im Lobpreis. Und dann gibt es so viele andere Musiker, die in unseren Gottesdiensten nicht vorkommen. Ich habe gerade für einen Freund aus Zürich, für den Andi Müller, mehrere Jazz-Tracks eingespielt. Ist ein hervorragender Jazz-Pianist, der wirklich ein Anbeter im Herzen ist. Er ist wirklich einer der Anbeter, die ich kenne, der aber ein totales Jazz-Herz hat. Und der hat mir ein paar Tracks gespielt, wo ich drauf spielen konnte. Und es war für mich so ein Spaß, diese Tracks zu spielen, weil ich merkte, da ist pure Anbetung dahinter. Es wurde kein Wort gesungen. Es war aber das Herz und dieser Spirit von Anbetung, der war sonnenklar. Das war in jedem Track zu spüren. Einfach, weil es in die richtige Richtung geht. Wenn die Richtung ist, hier, schaut mich an, wie toll ich bin hier der Star, schaut auf mich, wie toll ich das jetzt mache und was für eine tolle Show ich hier abreißen kann, dann merken wir, das ist definitiv nicht Anbetung. Es ist Anbetung eines Stars, aber nicht die Anbetung Gottes. Die Anbetung Gottes wird es dadurch, dass es auch in Richtung Gott geht, dass wir sagen, Herr, ich gebe dir, was ich habe, ich fange an zu spielen, egal was es ist. Und wenn es Heavy Metal ist oder sonst was, ich spiele das in voller Leidenschaft und mit voller Energie, leise, laut, egal wie, aber ich spiele es in deine Richtung. Ich möchte, dass es dir gefällt. Mein Herz, mein Sound soll dich ehren. Das ist Anbetung, egal wie es klingt. Ja, ich kann es nicht anders sagen. Und da haben wir manchmal eine andere Vorstellung, dass wir denken, ja, nee, Anbetung ist es nur, wenn es von dem und dem kommt oder aus dieser Richtung oder diesen Sound hat. Das ist, das kann man stilistisch sofort entblößen, weil man merkt, dass zum Beispiel jetzt die christliche Lobpreismusik, die hat gewisse Vorbilder in der säkularen Welt, die kann man eins zu eins nachprüfen und kann man sagen, wisst ihr eigentlich, wo die Bands das herhaben? Die haben es von da. Also das ist oft auch kein neuer Sound, sondern der wurde einmal nur ein bisschen weichgespült und dann mit christlichen Inhalten versehen. Das ist nicht schlimm, das darf man durchaus machen. Aber es hat zu keiner Zeit einen Finger aus der Wolke gegeben, wo der Herr gesagt hat, folgende Musik müsst ihr spielen, damit es Lobpreis ist. Zu keiner Zeit. Das gab es weder im Alten Testament noch in unserer Zeit. Insofern, freie Bahn, loslegen.
Die Macht der Worte. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter diemachtderworte@mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Lobpreis ist nicht nur Musik, das will ich sagen, sondern es kann jede Form des inneren Ausdrucks sein.